WDR 5. Das Philosophische Radio. Mit Jürgen Wiebicke.
Freunde der Weisheit, guten Abend. Man kann die Körpertemperatur messen, den Blutdruck, aber nicht, ob ein Mensch glücklich ist. Dieses Gerät wartet erst noch darauf, erfunden zu werden. Wir haben aber einen anderen Gradmesser, um einigermaßen sicher einschätzen zu können, wie es mit dem Glück in dieser Gesellschaft aussieht. Das sind die ganz vielen Regalmeter in den Buchhandlungen, die vom Glück handeln. Und wenn so viele Leser Glückssucher sind, dann muss es da ja offenbar einen chronischen Mangel geben. Nun gibt es da eine philosophische Fraktion, die sich zuständig fühlt, den Glücksmangel beheben zu helfen. Und das sind die sogenannten Utilitaristen. Utilitaristen sagen, eine Handlung ist dann gut, wenn sie das Glück vermehrt und das Leiden vermindert. Das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl. So lautet klassischerweise der utilitaristische Schlachtruf. Und er wird in Deutschland gar nicht so gern gehört. Die meisten Ethiker sagen, man kann Handlungen unmöglich allein danach moralisch bewerten, welchen Nutzen sie bringen. Ist das Glück tatsächlich das höchste Gut, wichtiger zum Beispiel als Freiheit, Gerechtigkeit, Würde? Was halten Sie vom Utilitarismus? Rufen Sie an, um hier mitzumischen, entweder telefonisch unter 0800 5678 und dreimal die 5 oder mit ein paar schnellen Zeilen per Mail an philo@wdr.de. philo@wdr.de oder 0800 5678 und dreimal die 5. Mein heutiger Gast gehört zu den ganz wenigen eingefleischten Utilitaristen, die es überhaupt in Deutschland gibt, jedenfalls an den Universitäten. Professor Bernhard Gesang von der Uni in Mannheim. Guten Abend, Herr Gesang.
Guten Abend, Herr Wiebicke.
Warum sind Sie so einsam?
Ja, also ich glaube, es gibt mehr von uns, als sich sozusagen outen. Es ist im deutschsprachigen Raum eine gewisse Vorherrschaft von Immanuel Kant und seiner Ethik zu verzeichnen. Das ist natürlich auch historisch bedingt und von daher gesehen hat man im kontinentalen Europa wesentlich mehr Probleme mit dem Utilitarismus als zum Beispiel im angelsächsischen Raum, wo das eine relativ weit verbreitete Ethik ist. Und ja, ansonsten muss man die Leute fragen, die wenige Utilitaristen auf Lehrstühle berufen und nicht die Leute, die ausnahmsweise berufen werden.
Ja, das sind Fraktionen, die miteinander ringen. Utilitaristen, um mal gleich einen ersten populären Vorwurf zu nennen, stehen manchmal unter Verdacht, Egoisten zu sein.
Das ist, glaube ich, der absolut verfehlteste Verdacht, den man da überhaupt haben kann. Es gibt eine alterssprachliche Verwendung des Wortes Utilitarismus, wo das dann irgendwie zusammengeht mit wirtschaftlicher Vernunft. Wenn man utilitaristisch handelt, dann handelt man gewinnmaximierend. So wird das häufig gebraucht. Der akademische oder ethische Utilitarismus, der sich auf Bentham und Hutchison und Mill zurückführt, das ist eine ganz andere Art und Weise zu denken. Vielleicht erzähle ich einfach mal so ein bisschen, worum es beim Utilitarismus geht.
Ja, und von der Geburtsstunde, wenn Sie schon diese großen Stifterfiguren genannt haben.
Die Geburtsstunde ist auch sehr interessant zu betrachten, weil sie wird in der Regel falsch lokalisiert. Die allermeisten Leute führen den Utilitarismus auf Jeremy Bentham und seine Introduction to the Principles of Morals and Legislation in 1789 zurück. Aber eigentlich, wenn man sich das genau anguckt, war Francis Hutcheson viel früher fast genauso präzise und hat 1725 also schon sozusagen diesen Vogel abgeschossen. Natürlich, es gibt für alles viele Vorläufer. Es gibt auch dort in der Antike Vorläufer schon, die ähnlich gedacht haben und so. Aber das wirklich auf den Punkt zu bringen, das Gedankengut, würde ich sagen, ist Hutcheson eigentlich der Erste.
Ja, wir wollen ja auch gar nicht so sehr die Fußnoten betrachten. Was war denn sein Gedankenblitz? Was war so neu, dass man von da ab eine Schule begründet hat, eine Art zu denken?
Ja, der Gedankenblitz oder das Spezifische am Utilitarismus ist tatsächlich, dass man versucht, die Moralität von Handlungen ausschließlich am Glück, das durch diese Handlungen in die Welt gebracht wird, zu bemessen. Natürlich ergeben sich da eine ganze Menge von Fragen. Was ist Glück überhaupt? Das werden wir natürlich gleich uns alles noch anschauen. Mhm. Aber erstmal dieser zentrale Gedanke, es zählt nur ein Wert. Also könnt ihr eine Ethik aufbauen, das ist Freiheit, Gerechtigkeit, Würde und ganz viele Werte gibt, die gleichberechtigt sind. Der Utilitarist sagt, nein, es zählt nur ein Wert. Wie kommt er da überhaupt hin? Er sagt eben, dass solche Werte wie Gerechtigkeit oder Würde dann wertlos sind, wenn sie nicht dazu führen, dass sich die Menschen aufgrund der Realisierung dieser Werte besser fühlen.
Aber das ist doch ein sehr flüchtiges Ding, das Glück. Und Sie werden vermutlich unter Glück etwas anderes verstehen als ich.
Das ist natürlich auch ein klassischer Vorwurf, dass das Glück eigentlich eine rein subjektive Größe ist, über die man gar nicht auf diese objektivierende Weise sprechen kann. Das lösen die Utilitaristen so, dass sie den Glücksbegriff ganz formal nehmen. Die sagen, glücklich ist man, wenn man sich so gut wie möglich fühlt und man fühlt sich so gut wie möglich, wenn man bekommt letztendlich, was man will. Das heißt, erstmal ganz neutral, der eine will Respekt dadurch, dass er Pflichten erfüllt, und der andere will Schniepo.
Was ist Schniepo?
Die Übersetzung ist Schnitzel mit Pommes. da sagt der Utilitarismus, egal was jemand will, wenn er das bekommt, dann fühlt er sich erstmal damit besser, dann wird sein Glück vergrößert. Da findet man natürlich sofort Gegenbeispiele und denkt, aber gibt es nicht vieles, was die Menschen wünschen und was sie eben nicht glücklicher macht? Zum Beispiel, ich will steinreich werden und nichts dafür tun, das ist mein Ziel. Dann werde ich Philosoph, sitze hier und rede über Schniepo, wäre ich doch eigentlich lieber Konzernchef geworden. Das ist offensichtlich ein Problem in meinen Wünschen gewesen. Mhm. Das heißt, der Utilitarist geht nicht davon aus, dass alle Wünsche, die jemand hat, wenn sie erfüllt werden, zu seinem Glück beitragen, sondern er sagt, es gibt bestimmte Wünsche, er spricht dann häufig von aufgeklärten oder informierten Wünschen. Wenn die erfüllt werden, dann kann man davon ausgehen, dass jemand letztendlich glücklich wird.
Das ist ja doch wieder ein sehr verdächtiger Begriff, aufgeklärte Wünsche. Als ob es Leute gäbe, die zwischen guten und schlechten Wünschen unterscheiden könnten.
Ja, das heißt nicht, dass man von außen sozusagen diese Wünsche sich anguckt als neutraler Beobachter und sagt, guter Wunsch, schlechter Wunsch, sondern es geht einfach darum, wenn Wünsche nicht auf richtigen Informationen beruhen, zum Beispiel wie dieser Wunsch von mir, wie man viel Geld verdient, dann führen sie eben langfristig zu Frustration, zu einer Frustration, die das wünschende Subjekt selber erfahren wird. Und das selbst bleibt sozusagen der Maßstab dafür zu beurteilen, ob ein Wunsch ihn langfristig beglückt hat oder nicht. Aber wenn man die Fehler, die beim Wünschen entstehen können, zum Beispiel, dass man sich über die Folgen der Wünsche Irrtümer einredet, wie zum Beispiel, man könne viel Geld verdienen, wenn man Philosoph wird, dann im Vergleich mit dem Konzernchef, dann wenn diese Irrtümer bei den Folgen rausschmeißt, dann hat man zum Beispiel einen ganz guten Anhaltspunkt dafür, dass man selber diesen Wunsch stabil als einen bewerten wird, der einen glücklich macht.
Und das ist für mich, Herr Gesang, noch ein bisschen kompliziert. Es schreit für mich nach einem Beispiel und nach einem vielleicht ethisch kontroversen Beispiel. Also wo, sagen Sie, da ist die utilitaristische Lösung die überzeugendere als die Lösung von anderen Ethikern, die zu anderen Schlussfolgerungen kommen.
Ja, nehmen wir uns mal einfach das folgende Beispiel. Da ist ein Atomkraftwerk an der Peripherie von New York, einer Großstadt, und da ist ein Techniker und der führt da seine Arbeiten auf, und ich sitze im Kontrollraum und sehe über eine Kamera, was der Techniker da macht, und ich stelle fest, aha, wenn er das weitermacht, was er da macht, dann wird das dazu führen, dass dieses Kernkraftwerk um die Ohren fliegt.
Weil er von Al-Qaida ist.
Ja, das wäre eine Möglichkeit, ja. Dann könnte ich ihn ja einfach jetzt per Funk zum Beispiel informieren, hör auf, das ist ein Fehler, was du da gerade machst, stelle aber fest, leider Gottes ist mein Funkgerät ausgefallen, geht nicht. Jetzt habe ich nur eine Möglichkeit, ihn davon, diesen Fehler noch rechtzeitig abzuhalten. Ich könnte diesen Raum, in dem er gerade arbeitet, mit Gas fluten. Das heißt, ich muss mir jetzt die Rechnung antun, zu fragen, soll ich diesen einen unschuldigen Techniker töten, um New York zu retten, oder lasse ich das Atomkraftwerk in die Luft fliegen? Mhm. Und das ist eine kontroverse Frage, weil eben Ethiker, die sagen, die Würde jedes Menschen zählt gleich viel, man darf Würde nicht weiter verrechnen. Die würden eben sagen, in solchen Situationen, ja, kann man vielleicht gar nicht eindeutig entscheiden oder jedenfalls hat man gute Gründe, wenn man sagt, man tötet den Techniker nicht als Aufsichtspersonal. Während der Utilitarist hier sagen würde, wenn ich, was weiß ich, 11 Millionen Leben habe gegen ein Leben,
dann ist die Sache klar.
Und es nicht ändern kann. Ja? Also jede Art von Verrechnung ist oder von Opferung von Unschuldigen ist natürlich ein großes Problem, weil sie erzeugt Leid. Und eine Welt mit Leid ist für einen Utilitaristen immer schlechter als eine Welt ohne Leid.
Aber das ist ja jetzt eine sehr konstruierte Geschichte. Nehmen wir eine aus der Realität, nämlich tatsächlich diese Passagierflugzeuge, die in Richtung Twin Towers geflogen sind. Daraufhin hatten wir ja auch eine Debatte in Deutschland darum, ob Militärs die rechtliche Befugnis haben dürfen, solche Flugzeuge mit unschuldigen Passagieren an Bord vom Himmel zu holen. Ja. Da würden Sie als Utilitarist sagen, natürlich, 200 sind weniger als 2000 oder 200.000. Also machen wir das.
So einfach ist es dann auch wieder nicht. Man wird sich als Utilitarist erstmal überlegen, welche strukturellen, langfristigen Folgen hat so eine Entscheidung. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Maßstab vertrete, in allen Situationen dieses Typus schieße ich Flugzeuge ab, könnte das ja dazu führen, wenn Al-Qaida sehr, sehr fleißig wird, dass man irgendwie gar nicht mehr beruhigt in ein Flugzeug einsteigen kann, weil dann jeder quasi irgendwie bedroht wird und Angst hat, mit der Maschine zu fliegen. Dann könnte es sein, dass man sagt, naja, diese Angst oder Verunsicherung, die geschaffen wird, überwiegt letztendlich, weil daran vielleicht auch der ganze Flugverkehr hängt und dessen Gelingen, in diesem Einzelfall mal Leben, die da gerettet werden könnten. Aber wenn wir jetzt nur diese Handlung nehmen, Flugzeug und fliegt in mit 50 Personen gekidnappt, unschuldig, fliegt in einen Bankentower mit mehreren tausend Angestellten, dann sagt das Verfassungsgericht in Deutschland, man darf nicht abschießen. Mhm. Der damalige Verteidigungsminister Jung hat gesagt, und wir schießen doch. Und der Utilitarist würde sagen, es gibt verdammt gute Gründe, wenn man es denn gar nicht anders ändern kann. Man wird natürlich alles versuchen, um möglichst das zu vermeiden und das Flugzeug irgendwie anders abzufangen. Aber wenn man nur noch diese eine Option hat, dann wird der Utilitarist auch dafür plädieren, dass man da schießen darf.
Ja, also das zeigt ja, dass Utilitaristen bei moralischen Entscheidungen, wie soll man das ausdrücken, eine gewisse Nüchternheit an den Tag legen und sich nackte Zahlen anschauen.
Das
läuft. Wie vielen geht es besser und wie vielen geht es schlechter durch die Handlung X?
Ja, das ist im Prinzip ganz richtig. Deshalb wird dem Utilitarismus auch häufig vorgeworfen, er sei eine kaltherzige Maximierungsethik und so weiter. Die Frage ist, teilen wir diese Intuition, dass man in manchen Fällen auch eben einfach danach schauen muss, wie vielen geht es besser, wie viel geht es schlechter, nicht, wenn wir sie auch an manchen Beispielen durchspielen. Also zum Beispiel, wenn auch manche noch sagen würden, bei 50 Gekidnappten und 2000 im Bankentower würde man nicht abschießen dürfen, dann wird es schon schwieriger zu sagen, einen Unschuldigen darf man nicht für die 11 Millionen New Yorker opfern. Wenn wir die Opferzahl weiter erhöhen, wenn wir sagen, es geht um 500 Millionen, es geht um 5 Milliarden oder 6 Milliarden Opfer, darf man dafür einen Unschuldigen opfern? Irgendwo kippt fast jeder in seinen Intuitionen irgendwann um, wenn man die Quantitäten erhöht.
Also Sie meinen, Utilitaristen sind wir im Prinzip alle, wir geben es nur nicht zu.
Ich glaube, wir machen uns manchmal nicht ganz klar, dass wir in unseren ethischen Urteilen auch mal Widersprüche haben. Dass wir also bei so einer Extremsituation wie ein Leben gegen 6 Millionen Leben oder 6 Milliarden Leben durchaus sagen würden, ja, das kann man nicht anders machen. Aber wenn man die andere Zahlen nimmt, dann würde man eben problematisch sagen, Würde kann man nicht gegen Würde verrechnen. Also ich glaube, da gibt's also einen Schnitt in unseren Überzeugungen.
Jetzt haben Sie mal eine erste Idee, wie Utilitaristen denken. Stellungnahmen dazu bitte an philo@wdr.de oder anrufen unter 0800 5678 und dreimal die 5. Und ich möchte Sie mal für den Anfang, Herr Gesang, konfrontieren mit einem Beispiel, das uns Karl Rose zugemailt hat an philo@wdr.de. Ein böses Beispiel der Utilitarismusgegner, wie er gleich schreibt. Und das geht so. Kommt ein junger, gesunder Mann in eine Klinik zum Blutspenden. Liegen in der betreffenden Klinik 4 Menschen, die dringend je ein Organ benötigen, um zu überleben. Eine Niere, eine Leber, ein Herz, eine Lunge. Alle 4 sterben, wenn sie nicht binnen Tagen ihr neues Organ bekommen, und die Organe des jungen Mannes seien in allen 4 Fällen passend. Da sei es für den behandelnden Arzt nach der Ethik des Utilitarismus richtig, den Mann zu töten, ihm die 4 Organe zu entnehmen und damit die 4 Menschen zu retten. Soweit das Beispiel von Karl Rose.
Ja, das Beispiel von Karl Rose ist eine Modifikation eines, ich nenne es immer, dem Krankenhausmärchen von Gilbert Harman, einem Philosophen aus den USA. Und das ist ein ganz gutes Beispiel, weil man daran zeigen kann, dass es so einfach mit der Kritik des Utilitarismus eben doch vielleicht nicht ist, wie man da meinen würde. Ich würde ganz klar sagen, in diesem Fall sollte man den ins Krankenhaus kommenden Blutspender nicht opfern. Und zwar aus 2 Überlegungen heraus. Zum einen würde es langfristig die Institutionen des Gesundheitswesens zerstören, wenn man ins Krankenhaus geht als Gesunder und Angst haben müsste, dass man dort dann irgendwelchen Zwecken wie einer Opferung unterworfen wird. Also langfristig wird dann niemand mehr ins Krankenhaus gehen.
Und das Leid würde zunehmen.
Es würden viel mehr Leute sterben, die unbehandelt blieben, als jetzt gerettet würden durch irgendwelche Organspenden. Aber wichtiger ist vielleicht der andere Punkt, dass man sagen kann, hier werden ja die individuellen Rechte dessen, der da Blutspenden will, auch nicht geachtet. Und der Utilitarismus hat durchaus Platz für solche individuellen Rechte. Er kann nämlich sagen, solche Rechte in der Gesellschaft sind sehr wichtig, weil sie uns enorm viele Ängste nehmen. Wir wissen, dass der Staat uns nicht beliebig für irgendwelche Allgemeinwohlzwecke opfern darf und dass wir da geschützt sind, und das gehört zum sozialen Kitt, der moderne Gesellschaften seit der Auswährung zusammenhält. Und das zu unterminieren, das so eine freie Verrechnung irgendwie preiszugeben, würde enorm viel Nutzen und Glück und Sicherheit letztendlich vernichten. Das heißt, ich würde sagen, man soll mit Recht auf diesen starken Individualrechten bestehen und die nur in absoluten Extremfällen, zum Beispiel wie wir es gerade vorhin hatten, einer gegen 6 Milliarden, da kann man wahrscheinlich nicht ausweichen, aber ansonsten nur in diesen absoluten Extremfällen Verrechnungen durchführen und ansonsten eben die Individualrechte stark lassen.
Was mich interessiert, wenn es so sehr immer um Glück als zentrale Kategorie geht und eben als Gegenbegriff Leid, Pleasure and Pain,
ja,
früher hieß das so, ne?
Ja.
Dann frage ich mich, was dahinter eigentlich für ein Bild vom Menschen steht, dass man das so sehr ins Zentrum rückt.
Vielleicht muss man erstmal dazu sagen, dass Leid ja eine vielfältige Angelegenheit ist. Also viele Leute sagen ja, Leid gehört zum Leben dazu. Leid muss erfahren werden, um auch später mehr Glück zu empfinden zu können, als Kontrast sozusagen. Dem würde ich alles zustimmen. Der Utilitarist würde als Leid nur das bezeichnen, was sozusagen netto übrig bleibt, wenn ich das resultierende Glück, was damit verbunden ist, abziehe. Also Leid ist etwas, was sich nicht mehr in Glück umschlagen lässt. Also man könnte ja zum Beispiel sagen, ich leide, ich gehe ins Krankenhaus, ich treffe im Krankenhaus die Krankenschwester meines Lebens, heirate die und dann hat sich das Leid insgesamt doch sehr für mich gelohnt. Das würde ich jetzt nicht als problematisches Leid titulieren, weil sich das ja letztendlich wieder in Glück oder in gereifter Lebenserfahrung oder sonst was niederschlägt, sondern das Leid, was wirklich nicht mehr dazu beiträgt, Freude in irgendeiner Form zu bereiten, das ist das, was den Utilitaristen wurmt sozusagen. Und nicht realisiertes Glück ist einfach nur die Kehrseite von Leid. Da würde man sagen, das ist nur dieselbe Medaille links und rechts gewendet. Insofern würde ich nicht sagen, dass der Utilitarist, wie ihm oft vorgeworfen wird, der Meinung ist, zum Menschen gehört das Leiden eben gar nicht dazu und deshalb sollte man das möglichst ausrotten oder so, sondern natürlich gehört zum Menschen und zum erfüllten Leben auch Leiden dazu, und das ist nicht das Leiden, auf das der Utilitarist abzieht, oder der würde jedenfalls gucken, dass es nur Leiden gibt, dessen Bilanz sozusagen positiv ausfällt, was etwas bringt für den, ja, der leidet.
Ah, da sind wir wieder bei der Rechenkunst, bei der Bilanz, bei dem etwas kalten Blick auf Nutzen und Schaden. Sie sind gewappnet auf ein zweites Beispiel. Das kommt diesmal von Martin Schulte aus Münster an philo@wdr.de. Er schreibt, bei einem Aufenthalt im ländlichen Norden Ghanas erfuhr ich von einer Auseinandersetzung im Nachbardorf. Einige dort weilende Theologiestudenten hatten im Namen einer karitativen Gruppe nach mir unbekannten Kriterien 20 Fahrräder an Jugendliche verschenkt. Trotz der Warnung des örtlichen Lehrers, die Räder müssten billig, aber unbedingt verkauft werden, was sie mit dem Hinweis auf die Armut der Leute ablehnten. Die anschließenden, unvermeidlichen Kämpfe der Jugendlichen um die Geschenke gipfelten in einem mit Messern ausgetragenen Streit, in dem einer starb und mehrere verletzt wurden. Die moralische Haltung, in Anführungsstrichen, der Spender hat den meisten der Jugendlichen geschadet, nicht genützt. Insofern ein Plädoyer für den Utilitarismus.
Ja, ich kann das so ganz gut nachvollziehen. Man muss eben sich einen Überblick verschaffen, welche Folgen eine Handlung hat, und muss versuchen, das möglichst professionell zu tun. Also gerade wenn man da eingreift in fremde Kulturen und so, dann muss man natürlich auch da vor Ort Informationen sammeln und so. Führt vielleicht zu der allgemeinen Frage, ist es überhaupt möglich, den Nutzen von Handlungen abzuschätzen? Das ist, steckt ja auch so ein bisschen hinter dem, wenn Sie sagen, kaltes Rechnen, ist da eine Rechnung überhaupt möglich? Weiß man, welche Handlung diejenige ist, die das Glück tatsächlich nicht nur vergrößert, sondern letztendlich sogar maximiert?
Mhm. Da und werden wir zugeben müssen, dass wir oft im Dunkeln tappen.
Da tappen wir oft im Dunkeln. Aber der Utilitarist sagt auch gar nicht, du musst da jedes Mal die absolut richtige Handlung treffen, sondern er sagt, du musst gemäß deinem persönlichen Kenntnisstand die Handlung wählen, von der du berechtigt glauben kannst, dass sie das Glück maximiert. Du musst dich also bemühen, möglichst viele Folgen zu eruieren, und das, was du dann für deine beste Wissensbasis hältst, da bist du berechtigt, das auch umzusetzen.
Ja. Und aber wissen Sie was? Jetzt wird mir auf einmal klar, was der Utilitarist für ein stressiges Leben führt. Also er muss im Prinzip sich permanent alle möglichen Quellen zugänglich machen, um die eigenen Handlungen überblicken zu können in ihren möglichen Konsequenzen. Und er muss auch, das finde ich noch viel stressiger, er muss sich nicht nur um ein konkretes Schicksal kümmern, sondern immer um die größtmögliche Zahl. Also das ist ja, das lässt sich ja vervielfältigen. Müssen Sie die ganze Welt retten?
Da gibt es ein paar Antworten drauf. Zum einen haben das natürlich auch, vor allen Dingen auch moderne Vertreter des Utilitarismus wie Richard Hare erkannt, dass man, wenn man permanent am Maximieren und am Kalkulieren ist, dass man da sozusagen auf der Strecke bleibt und das auch gar nicht alles abschätzen kann und so
weiter. Oder in eine Handlungsstarre.
Oder in eine Handlungsstarre verfällt. Und deshalb sagen die einfach, handle in den Normalsituationen des Alltags gemäß alltagsmoralischer Prinzipien, die schon eine gewisse Nähe auch zum Utilitarismus haben, dadurch, dass sie über Jahre lang so gewendet worden sind, dass schon viel Nutzen mit ihnen realisiert wird, wenn sich jeder an sie hält.
Ja.
Und versuchen nur, wenn diese Prinzipien sich zum Beispiel widersprechen oder wenn sie keine Antwort auf eine Frage geben und so, versucht dann nur in besonderen Situationen den Kalkulator auszupacken und zu überlegen, wie sollte man in diesen Situationen handeln, um eben, man nennt das eben zwei Ebenen der Moral, eine auf einer intuitiven Ebene zu bleiben und die zweite Ebene ist die sogenannte kritische Ebene, die man nur in Konflikt- und Problemfällen einschaltet, um sich vor diesem Maximierungsproblem zu schützen. Übrigens, bevor Sie mich auf diese Fährte gelockt haben, hatte ich noch einen Punkt zu der Frage.
Moment. Sie kommen darauf zurück, was Ihnen am Herzen liegt. Aber das Maximierungsproblem wollen wir schon noch benennen.
Ja. Das ist natürlich eine Frage, die dahinter steckt. Ist das nicht eine Art von Überforderung? Wenn ich mir da Sorgen um die Welt machen muss, und das wird sogar forciert dadurch, dass der Utilitarist eben bestimmte Grenzen, die Altersmoral oder die kantische Moral aufbaut, nämlich zwischen Tun und Unterlassen, nicht teilt. Ne? Also die Altersmoral sagt ja häufig, du bist nur für deine Taten wirklich verantwortlich, für deine Unterlassung ist eine andere Kategorie. Und damit wird zum Beispiel die ganze Unterlassung, was wir nicht tun in Afrika, obwohl wir es könnten, zum Problem. Ne? Und Der Utarist sagt einfach, guck dir mal folgendes Beispiel an. Das sind Meier und Müller, das sind zwei Onkels eines Neffen und die können beide ihren Neffen beerben. Jetzt geht der Neffe ins Bad und nimmt ein Bad und Müller kommt zur Tür rein, sieht, dass der Neffe in der Badewanne liegt, taucht ihn unter, bis keine Luftblasen mehr auftauchen und hat ihn ermordet und beerbt ihn. Meier macht denselben Gang ins Badezimmer, sieht den Neffen, der sich gerade duscht, der gerade ausgleitet, mit dem Kopf an die Badewanne fällt, an den Rand fällt, reinrutscht und dann eben sein Leben da aushaucht und Meier tut einfach nichts und steht nur daneben. Würde man jetzt sagen, dass Müller und Meier ganz unterschiedliche Schuld tragen? Die haben beide denselben Vorsatz gehabt, die haben beide dazu beigetragen oder waren beide notwendige Bedingungen, dass dieser Handlungsablauf so durchgezogen wurde. Hm. Also diese Grenze tun unterlassen schluckt der Utilitarist nicht so einfach und das vergrößert die Überforderungsprobleme noch. Das legt uns noch mehr Verantwortung auf.
Bei diesem Beispiel würde Ihnen kein Richter folgen. Er würde einen großen Unterschied machen zwischen dem aktiven Untertauchen und der unterlassenen Hilfeleistung.
Ja, aber würden wir den auch moralisch machen? Würden wir sagen jetzt, Müller ist erheblich schuldiger als Meier? Würde sich meine Intuition nicht decken. Jetzt zum Beispiel auch dem einen mit dem halben Strafmaß des anderen raus. Ich meine, Meier hätte genau dasselbe getan wie Müller, wenn der Junge nicht zufällig ausgerutscht wäre. Ne?
Hm. Ich überlege gerade, ob ich auf die Schnelle mit einem Beispiel kontern kann. Wenn Sie im Laden sind und Sie stehlen etwas aktiv, ist das etwas anderes als von der Kassiererin vielleicht unbeabsichtigt zu viel Wechselgeld zurückzubekommen zu haben und das nicht kenntlich gemacht zu haben? Also ist der Diebstahl mit Vorsatz anders moralisch zu bewerten als die zweite Tat?
Ja,
das wäre eine Parallele, ja. die mir so spontan einfällt.
Aber bei dem Meier- und Müller-Fall haben ja beide denselben Vorsatz. Die gehen beide mit der Absicht da rein, den Neffen umzubringen, bloß bei dem einen ist der Neffe eben zufällig gerade selber ausgeglitten. Ne? Also die haben...
Er wollte es auch tun.
Ja, genau. Die haben im Kopf beide dieselben Pläne, bloß der eine kann ihn ausführen und der andere kann ihn ausführen, indem er ihn aussitzt sozusagen. Mhm. Aber wohin ich damit eigentlich wollte, ist, dass das Überforderungsproblem da noch größer wird, dadurch, dass man diese Unterscheidung der Altersmoral einreißt. Aber der Utilitarismus kann auch Grenzen rechtfertigen. Er kann auch sagen, du musst dich nicht um alles kümmern, du musst nicht um alles zum Beispiel, was du besitzt, spenden, bis du selber an deine Grenzen gekommen bist und so, sondern er kann sagen, also ich versuche das zumindest in meinem Buch zu begründen, dass man zum Beispiel eine 10%ige Spendenpflicht auf sich nimmt, die sich sowohl auf Zeit wie auf Geld bezieht. Damit kann man global wirklich viel bewirken. Damit kann man vielen Menschen die Zustände vieler Menschen verbessern. Aber es ist ganz klar, wenn man höher geht mit den Verpflichtungen, dann tritt nur ein, dass das Nutzen kostet, statt welchen zu schaffen.
Also nur um das Beispiel verständlich zu machen. Wenn alle Menschen, die in einem relativen Wohlstand leben, 10% abgeben würden von dem, was sie haben, zugunsten der Armen.
Ja.
Dann würde die Waage ein wenig zugunsten der Armen ausschlagen, aber wir hätten keine Gleichheit. Wir sind nicht zur Gleichheit gezwungen, weil Utilitaristen die Gleichheit ja auch nicht als einen ähnlich wichtigen Wert betrachten wie das Glück.
Gut, die Utilitaristen würden wahrscheinlich indirekt für die Gleichheit argumentieren können, indem sie das Prinzip vom abnehmenden Grenznutzen stark machen. Das sagt nämlich, dass jemand, der viel besitzt, für den ist ein zusätzlicher Euro weniger wert als jemand, der wenig besitzt. Also wenn ich Millionär bin, macht ein Euro mehr oder weniger für mich eigentlich gar nichts aus. Mhm. Während wenn ich täglich nur 1,20 Euro verdiene, ein zusätzlicher Euro für mich gewaltig viel ausmacht. Und deshalb würde der Utilitarismus sagen, um möglichst großen Nutzen oder möglichst viel Glück aus einer Summe Geld zu ziehen, ist es sinnvoll, es nach diesem Prinzip des abnehmenden Grenznutzens denen zu geben, die wenig haben. Und das könnte auch so eine Gleichheitsüberlegung indirekt begründen. Aber ich würde eben sagen, man soll nicht so hoch gehen mit den Spendenpflichten, weil man nämlich letztendlich dadurch nicht mehr Nutzen schafft oder mehr Glück schafft, sondern weniger. Weil wenn die Forderungen zu hoch werden, ist es einfach psychologisch eine Tatsache, dass dann immer mehr Leute abspringen von diesen hohen Forderungen.
Ja.
Und dass man die Folgen eines solchen ethischen Gebots eben mitbedenken muss. Und die Folgen für das realisierte Glück würden hier negativ ausfallen.
Herr Gesang, bevor wir uns eine kleine Musikpause gönnen, möchte ich mal versuchen, eine persönliche Frage an den überzeugten Utilitaristen Gesang zu richten. Hm. Wenn Sie diese Maximierungsfalle, diese Gefahr der Überforderung auf Ihr eigenes Leben beziehen, gibt es da tatsächlich Momente, wo Sie sagen, Utilitarismus ist verdammt anspruchsvoll zu leben?
Ja, das jedenfalls. Also ich versuche, mich da so zu positionieren, wie ich es auch in meinen Schriften vertrete. Aber trotzdem hat man öfters mal das Gefühl, dass man noch mehr tun könnte und auch müsste und dem ab und zu nicht ganz gerecht wird. Andererseits sich, wie das die Altersmoral macht, mit den Beschränkungen rauswinden zu können aus der moralischen Pflicht, dass man eigentlich nur für seine Familie und seine Freunde wirklich verantwortlich ist und ansonsten alles mit einer kleinen Weihnachtsspende abgegolten wird, das ist eben etwas, was zu wenig ist. Mhm. Und das ist auch die Stärke des Utilitarismus, dass er nämlich diese Sachen, globale Armut, globale Ungerechtigkeit, wirklich stark anprangert und da eine ganz starke moralische Verpflichtung herstellt, die sich nicht so einfach abtun lässt, wie es die Altersmoral auch tut.
Tobias Kirchner ist am Telefon unter 0800 5678 und dreimal die 5. Er will vor der Musik auch noch was sagen, und zwar aus Kassel. Guten Abend, Herr Kirchner.
Hallo, Herr Wiebeke. Guten Abend, Herr Gesang.
Guten Abend.
Ja, also ich habe hier drei Verständnisfragen gehabt. Zum einen, der Kantsche Imperativ, der müsste doch auch in die Richtung des Utilitarismus gehen. Einfach deswegen, weil da ja auch die Aussage ist, dass man schon sein eigenes Handeln danach ausrichten sollte, dass dem anderen auch nichts Negatives geschieht. Liege ich damit richtig, oder?
Ja, das ist eine schwierige Frage, wie man den kantischen Imperativ interpretiert. Es gibt einige Leute, die sagen, ja, es geht da letztendlich auch darum, um die Folgen, die das hätte, wenn alle Handlungen einer gewissen Art tun oder nicht tun, also wenn man so einen Verallgemeinerungsschritt vornimmt. Aber es gibt auch wieder andere, die sagen, der kantische Imperativ soll eigentlich nur Maximen betreffen, die sich zu Widersprüchen ausarten können. Es ist also letztendlich gar nicht auf Folgen.
Es geht um die gute Absicht.
Es geht darum, Widersprüche zu vermeiden. Es geht gar nicht darum, dass am Ende ein guter Zustand rauskommt, sondern es geht nur darum, dass widersprechende Maximen, zum Beispiel ich lüge und zerstöre damit den Witz der Lüge, weil Lügen, wenn jeder lügt, sozusagen sinnlos wird, weil man dann nicht mehr erwartet, dass irgendwer die Wahrheit sagt. Und da ist so ein pragmatischer Widerspruch eben im Raum. Und die Standarddeutung ist die, dass Kant wahrscheinlich eben sich auf solche Dinge bezogen hat und da sein Imperativ motiviert hat und gar nicht so an die Folgen dachte der einzelnen.
Also jedenfalls haben die Kant-Anhänger und die Utilitaristen, die liegen sich meistens in der Wolle. Frage 2 schaffen wir auch noch?
Ja, gut, also dann stelle ich noch die zweite, eigentlich sind es 3. Und zwar die amerikanische Verfassung, die hat ja auch das Streben nach Glück in ihrer, ich weiß nicht, ob es in der Präambel ist, aber es ist jedenfalls ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Mhm. Inwieweit haben denn die Utilitaristen da die Verfassungssphäre in den Staaten beeinflusst?
Ja, zumindest war das eben ein Zeitgeist, der zu Zeiten Benthams und auch der Verfassungsväter der Vereinigten Staaten eine Rolle spielte. Ich sagte ja vorhin auch schon, im angelsächsischen Raum hat dieses utilitaristische Denken einen ganz anderen, auch traditionell verankerten Wert. Wie genau die Beziehungen da waren, müsste aber mal ein Historiker befragt werden.
Das also andere Baustelle schaffen wir heute nicht mehr.
In Ordnung, geht klar.
Gut, dann bedanke ich mich, Herr Kirchner.
Ja, ich auch.
Vielen Dank.
Wer noch Fragen oder Kommentare zum utilitaristischen Denken hat, 0800 5678 und dreimal die 5 oder philo@wdr.de. Gast heute im Philosophischen Radio auf WDR 5, Bernward Gesang, ein Verteidiger, einer der wenigen Verteidiger des Utilitarismus in Deutschland. Ja, jetzt bekommen Sie es mit einem kleinen Gedankenexperiment zu tun. Und zwar hat uns Martin von Böhlen an philo@wdr.de Folgendes geschrieben. Angenommen, es gibt eine Droge, nennen wir sie Happy Hap, die ohne Nebenwirkungen den Menschen in einen euphorischen Glückszustand versetzt. Die Staatengemeinschaft der UNO bietet nun jedem Menschen an, sich kostenlos in ein großes Silo verfrachten zu lassen, wo er oder sie immobilisiert, künstlich ernährt und unter Happy Hap gesetzt wird. Einmal im Monat wird der Mensch aufgeweckt und gefragt, ob er weitermachen möchte. Die durchschnittliche Lebenserwartung im Silo beträgt 84 Jahre. Würde ein Utilitarist dies unterstützen? Man bedenke, wenn alle Menschen daran teilnehmen, würde die gesamte Menschheit bis zum Lebensende glücklich sein, aber auch recht bald ausgestorben, schreibt Martin von Böhlen.
Ich glaube, dass das Problem daran liegt, dass die Leute so nicht glücklich werden würden. Ich glaube, jedem dreht sich der Magen um, wenn er sich vorstellt, er müsse sich in so ein Silo einsperren lassen. Übrigens ist dieses Silo auch nur eine gute Umschreibung eines alten Arguments der Lust- oder Experience Machine von Robert Nozick, der eben genau das zeigen wollte, dass es uns eigentlich nicht um Glück geht, sondern um andere Dinge, nämlich unser Leben selbst gestaltet in der Freiheit zu verbringen und so. Und genau das ist es, was die Menschen wirklich glücklich macht, den Reiz der Realität zu erfahren, statt gefüttert zu werden durch irgendeine Droge.
Das zeigt doch, wie problematisch der Glücksbegriff ist und wie schwer das für Utilitaristen zu beantworten ist, was man unter Glück verstehen kann.
Ja, der Utilitarist sagt ja eben, Glück ist das, was die Menschen wirklich aufgeklärt wollen. Und die meisten Menschen würden partout nicht in so einen Container reingehen wollen. Das heißt, das würde sie nicht glücklich machen. Da würde ihnen nämlich was fehlen. Sie hätten Angst, dass sie dann eine Art von Leben führen, die nichts mehr mit ihrem Leben, das sie kennen und schätzen, gemein hat, wo sie vielleicht sogar ihre Identität verlieren, wo sie den Reiz der Realität nicht mehr wahrnehmen können. Und das wäre dann eben kein Glück. Das wäre Pseudoglück. Das wäre Glück aus der Retorte.
Also muss man genau überlegen, ob man Glücksbegriffe aus dem Alltag tatsächlich dann für philosophische Probleme nutzt.
Ja, wir haben, wie gesagt, einen Glücksbegriff, der im Utilitarismus, der ganz offen ist, der einfach sagt, was die Leute wirklich aufgeklärt wünschen, das macht die auch glücklich. Und da ist es ja auch nicht so, dass man dann wie Ochs vom Berge stöhnt und gar nicht wüsste, was das ist. Es gibt ja zum Beispiel eine empirische Disziplin, die Glücksforschung, die genau das tut, die genau erforscht statistisch, welche Faktoren es sind, die Menschen besonders glücklich machen. Da kommt dann zum Beispiel gelungene Partnerschaften, intakte Freundschaften, ein Basiseinkommen bis zu einer bestimmten Höhe, dann aber auch Geldzuwächse wahrscheinlich nicht mehr weiter und so. Das sind Dinge, die beim Glück die sozusagen die Spitzenplätze einnehmen. Und wenn ich als Utilitarist entscheiden muss, wie macht man Menschen glücklich, kann ich mich an diesen Daten entlanghangeln und kann sagen, in allermeisten Fällen so, wenn ich ein bestimmtes Individuum vor mir habe und das sagt, nee, so gerade bei mir gerade nicht, dann weiß ich, okay, dann kann ich einen anderen Maßstab wählen.
Interessant, dass Sie als Philosoph den Empirikern trauen, die womöglich mit irgendeinem Fragebogen in der Fußgängerzone stehen.
Ja, die sind natürlich nicht perfekt, aber das sind Leitplanken, das sind Richtlinien, die wir haben. Natürlich ist immer bedenklich, wenn uns die Glücksforscher erzählen, dass die Menschen in Jamaika eigentlich viel glücklicher sind als wir. Da denken wir irgendwie, kann das doch nicht so sein. Aber es sind viele Erkenntnisse, die, glaube ich, so nicht mit einem Wisch aus der Welt zu nehmen sind. Und von daher gesehen, denke ich, man kann von solchen Sachen ausgehen. Man weiß auch, dass zum Beispiel Gesundheit das Glück sehr stark befördert und die Lebensqualität und so. Und man hat also eine ganze Liste von Dingen, die man da zur Verfügung nehmen kann.
Also das heißt, Sie wollen darauf hinaus, wir sollen nicht so tun, als wüssten wir nicht, was die elementaren Dinge sind, die ein Mensch braucht, um vielleicht sollte man nicht glücklich zu sein, sondern zufrieden zu sein. Ne?
Ja. Genau, das denke ich, wird auch jeder Politiker zum Beispiel einräumen müssen. Was tut er da eigentlich? Er schafft die Möglichkeit, dass jeder Einzelne sein Leben zufrieden leben kann. Und dazu müssen bestimmte Rahmenbedingungen gegeben sein. Braucht man da zum Beispiel eine Gesundheitsversicherung? Darüber streiten sich die Amerikaner, ja.
Eine Frage von Martin Hünecke aus Bad Iburg. Ist Bonhoeffer Utilitarist? Er hat die Verschwörer zum Attentat ermutigt, weil Hitler aufgewogen wurde gegen Millionen mögliche Tote. Bonhoeffer entschied sich für den Tyrannenmord, obwohl er damit der lutherischen und christlichen Tradition widersprach. Im Utilitarismus kommt der Gedanke der Schuld offenbar nicht vor. Bonhoeffer wollte bewusst Schuld auf sich laden und vertraute darauf, dass auch eine Tat, die der moralischen Tradition widerspricht, von Gott vergeben wird, weil sie aus Verantwortung heraus geschieht.
Ja, ich bin nun kein Bonhoeffer-Experte und auch leider kein Theologie-Experte. Es kann sein, zumindest so ein Tyrannenmord bezogen auf Hitler wäre ein gutes Beispiel dafür, dass man in der Tat manchmal nicht anders kann, als solche Verrechnungen zu machen. Ob Bonhoeffer damit Utilitarist war, ob er dieses Prinzip auch in anderen Fällen weitergetragen hätte, da kann ich keine Aussage zu machen. Aber die Frage, die natürlich auch mit da drin steckt, ist die nach der Schuld. Und in der Tat...
Ob Utilitaristen den Begriff der Schuld kennen.
Ja. Und in der Tat ist es beim Utilitarismus so, dass sie sagen können, okay, es gibt eine Lösung, die als die beste rauskommt, die sozusagen dann geboten ist, wenn man die Glücksfrage stellt und durchdenkt. Und wenn man... diese Lösung durchzieht, dann hat man das Richtige getan und in Dilemmasituationen, zum Beispiel beim Abschuss des Flugzeuges, hat man dann auch nichts getan, was einem moralisch vorzuwerfen wäre. Also es ist psychologisch natürlich eine große Last, die man da auf sich geladen hat. Man wird sich schuldig fühlen, aber gemäß dieser Moral hat man eben das Richtige getan und nicht etwas getan, wo man in einem moralischen Dilemma, darüber haben Sie ja vor ein paar Wochen auch noch eine Sendung gehabt, sich befunden hat. Und das, sagen die Utilitaristen natürlich, ist gerade eine Stärke des Utilitarismus, weil es manche Ethiken gibt, die sie mit der Entscheidung alleine lassen. Die sagen ein Dilemma, oh je, da musst du mal selber sehen, da machst du dir halt die Hände schmutzig, egal was du tust. Während der Utilitarist sagt, nee, es gibt eine Lösung und wenn man die macht, dann hat man auch keine Schuld auf sich geladen, sondern hat es richtig gemacht. Auch wenn natürlich Opfer bedauerlich sind, weil sie Leid bedeuten und deshalb nie leichtfertig eingegangen werden sollen.
Jetzt wollen wir zum Schluss in den verbleibenden 10 Minuten den Versuch machen, den Utilitarismus auf ein konkretes Problem zu beziehen. Sie haben dem viel Zeit gewidmet, es geht um den Klimawandel. Ich hoffe, wir schaffen diese Kurve. Versuchen wir mal zu überlegen, dass das Thema Klimaethik eigentlich bislang eher nicht von Utilitaristen besetzt ist, sondern von Leuten, die schauen, was ist eigentlich gerecht bei der Verteilung von Verschmutzungsrechten zum Beispiel. Wie viel darf ich verbrauchen und wie viel darf es ein Chinese oder ein Kongolese?
Ja, das Problem bei diesen Ansätzen, also ich habe das in meinem Buch zur Klimaethik ja durchgespielt, ist, dass sie bei diesen verschiedenen Gerechtigkeitsprinzipien, ja, jedes dieser Prinzipien als in irgendeiner Form auch ungerecht kritisieren können. Das heißt, egal, ob sie jetzt zum Beispiel darauf gehen, dass wir die historische Verantwortung haben, aufgrund unserer bisherigen Taten auszugleichen. Da könnte man sagen, naja, aber viele Taten haben wir ja nicht wissend getan. Und was ist überhaupt, müssen wir jetzt ausgleichen für die Taten, die unsere Väter getan haben, die jetzt aber gerade schon verstorben sind? Also da findet man überall Gerechtigkeitslücken. Und ich glaube, dass der Utilitarismus in der Klimaethik deshalb insbesondere eine neue Perspektive bringt, weil die Klimaethik allgemein nicht nur um Gerechtigkeit geht, sondern auch um Schadensanalysen. Also man macht sich immer den Kopf darum, welche Folgen könnte der Klimawandel haben und sind diese Folgen so gravierend, dass sie einen drastischen Einschnitt in unseren Lebenswandel bedeuten?
Das sind ja eigentlich eher Fragen, die wir von Naturwissenschaftlern beantwortet bekommen wollen.
Natürlich. Also ich glaube, wie vorhin auch schon durchschimmerte, man muss sich gerade als Utilitarist natürlich viel mit Empirie befassen, weil man Aussagen über Glück und Nichtglück machen muss und das passiert eben empirisch und deshalb muss man irgendwie auch in solchen Wissenschaften wildern.
Ja.
Aber bei den Schadensanalysen kommt eben dann oft auch heraus, naja, natürlich ist der Klimawandel sehr schlimm, aber eben schlimm für einige, nämlich die das Pech haben, auf der Südhalbkugel zu legen. Für uns zum Beispiel kommen die Folgen ja nicht so gravierend, beziehungsweise gibt es auch Kosten-Nutzen-Analysen, die uns da Netto-Gewinne vorherrechnen, weil Sibirien und Skandinavien jetzt auch noch zum Ackerland werden und so weiter. Noch 2007 ergeben hat sich eine Studie für das Schweizer Umweltbundesamt in dieser Hinsicht ähnlich geäußert.
Ja, dann müsste doch eigentlich der Utilitarist nach der Denkungsart, die Sie uns beigebracht haben, in dieser Stunde hingehen und genau überlegen, wie viele profitieren davon, wenn es wärmer wird und wie viele leiden darunter. Und dann schauen wir mal, was der bessere Weg ist, ob wir eingreifen müssen oder nicht.
Das wäre im Prinzip schon ganz richtig, aber bei dem ganzen Klimawandel wird eben unterschlagen, und das ist gerade die neue Perspektive, die der Utilitarismus da reinbringen kann, dass wir mit den gängigen Mitteln, wie wir Klimaschutz betreiben können, vor allen Dingen mit dem globalen Emissionshandel, Doppelwirkungen haben. Das heißt, da betreiben wir Klimaschutz mit und machen aber auch eine ganz effektive Armutsbekämpfung, weil Emissionshandel würde ja eben so laufen, jedes Land kriegt für seine Einwohner bestimmte Rechte pro Kopf bemessen, CO2 zu emittieren. Die in den südlichen Ländern haben viele Einwohner und wenig Industrie, die würden was überbehalten. Bei uns wäre es anders, und wir müssten also von denen Zertifikate zukaufen, um unsere Wirtschaft weiter laufen lassen zu können, würden also enorm viel Geld von Nord nach Süd abführen für solche Zertifikate.
Da könnte ja der Glücksforscher sagen, dazu müsste ich Einbußen in Kauf nehmen. Das heißt, ich mehre nicht meinen Nutzen, sondern ich nehme Schaden in Kauf.
Ja, global gesehen ja nicht. Global gesehen ist es ja eine Verteilung, die von eher reichen Leuten zu eher armen stattfindet, und nach diesem Prinzip vom abnehmenden Grenznutzen, was wir vorhin hatten, daher stark geboten wäre. Zumal die Glücksforschung uns attestiert in den Industrieländern, dass wir mit unserem zusätzlichen Einkommen sowieso schon lange kein Glück mehr erzielen. Und dass also die Glückskurve immer gleich bleibt, während die Einkommenskurve immer ansteigt. Das heißt also, das wird gar nicht viel Glück kosten. Aber das Interessante ist da eben, dass wir diese Art von Armutsbekämpfung ja sowieso als eine der dringlichsten Pflichten nach dem Utilitarismus eben betreiben müssten. Das ist ja ein Skandal, wie wir jetzt eigentlich in den Industrieländern unterlassen, die Armut in der dritten Welt zu bekämpfen. Wir haben Geld für alles Mögliche, für Rettungsschirme aller Arten, aber eben nicht für die wirklich wichtigen Fragen. Und mit diesem Instrument, zum Beispiel Emissionshandel, würden wir sowohl die Klimaschutz bewirken, wie die Armutsbekämpfung voranzutreiben. Das heißt, selbst wenn es gar keinen Klimawandel gäbe, wenn alle Klimaskeptiker recht hätten, dass das irgendwie Humbug wäre, wäre trotzdem diese Art von Politik geboten, weil sie nämlich die effektivste Armutsbekämpfung ist, dieser Geldtransfer, der da stattfinden könnte. Und von daher gesehen brauchen wir gar nicht mehr über Schadensanalysen zu reden, und sondern haben gleich mit dieser Doppelwirkung Klimaschutz, Armutsbekämpfung ein entscheidendes Nutzenargument, was die Sache eindeutig entscheiden kann.
Sie sind schon bei der Lösung, die Sie für sich nach ungefähr 200 Buchseiten entwickelt haben. Aber was ich spannend finde und was uns nochmal helfen sollte, das utilitaristische Denken an diesem konkreten Beispiel zu verstehen, ist, dass Sie zum Beispiel bei der Klimathematik mit einer sogenannten Nutzenwaage operieren. Wie kann man sich das vorstellen? Wie eine, also nicht in den Details, das schaffen wir jetzt nicht mehr, aber wie kann ich so ein Gedankengebäude, eine Nutzenwaage errichten?
Ja, das würde man jetzt am besten sehen, wenn ich Ihnen die Grafik aus dem Buch dazu zeigen könnte, dass man sich einfach überlegt, was müsste man für effektiven Klimaschutz aufgeben. Das sind sozusagen die Kosten, die für die Gegenwart entstehen, und gerade die nächsten 50 Jahre wird Klimaschutz primär kosten. Danach wird sich ja vielleicht sogar rechnen. Mhm. Das heißt, diese Sachen müssten auf die eine Hälfte der Waage, und die Gewinne, die man dadurch erzielt, dass man eben zum Beispiel eine Zukunft über die nächsten 200, 500 oder 1000 Jahre erzielt, in der auch immer weiter Menschen und Lebewesen leben, die kommt auf die andere Seite. Und da sieht man relativ schnell, dass da enorm viel Nutzen gewonnen werden kann mit dem Einsatz von eigentlich relativ geringen Nutzenmitteln. Und dann sieht man dieses Missverhältnis, was uns ja auch der Stern-Report in der Empirie schon mal vor Augen gehalten hat.
Aber jetzt zeigen Sie natürlich auch die Überforderungsfalle noch einmal. Wir hatten vorhin schon gesagt, der Utilitarist will im Prinzip die ganze Menschheit retten. Und jetzt spannen Sie den Horizont noch viel weiter. Jetzt sollen wir auch noch die Menschheit in 1000 Jahren retten.
Wir sollen uns um die in der Tat Gedanken machen, denn moralisch ist die zeitliche Entfernung kein Grund, nicht aktiv zu werden. Machen Sie sich das mal an folgendem Beispiel klar. räumliche Distanz macht moralisch überhaupt keinen Unterschied. Wenn ich weiß, ein Mord soll verübt worden werden und ich kann den verhindern, dann ist es ganz egal, ob der Mord in 5 Kilometer von meinem Wohnort entfernt verübt werden soll oder in 500 Kilometer Entfernung. Wenn ich ihn verhindern kann, ohne besonderen Aufwand zu betreiben, und zum Beispiel, wäre ich verpflichtet, egal wie weit er entfernt ist, da einzugreifen. Genau dasselbe ist es mit der Zeit. Die ist genauso unrichtig wichtig wie die räumliche Distanz. Das könnte man jetzt auch wieder so ausbuchstabieren, dass damit eine riesige Überforderung verbunden ist. Gerade beim Klimawandel würde ich eher sagen, nein, weil erstens nach diesem Stern-Report, den ich vorhin schon zitiert habe, diese Klimarettung gar nicht mal so fürchterlich teuer wäre. Mhm. Da brauchen wir gar nicht so viel uns engagieren, aber wir müssten bloß beherzt die Dinge in die Hand nehmen.
Gut, die Einzelheiten überlassen wir dann Ihrer interessierten Lektüre. Das Buch Klimaethik, das Taschenbuch von Bernward Gesang, ist bei Surkamp erschienen. Und falls Sie sich grundsätzlich für seine Verteidigung des Utilitarismus interessieren, die gibt es als gelbes Bändchen bei Reklam. Auf wdr5.de finden Sie außerdem natürlich diese Sendung zum Nachhören. Wie gewohnt, den Podcast können Sie dort auch kostenfrei abonnieren. Nächsten Freitag werden wir hier über Emotionen sprechen. Frage an Sie schon vorweg, was sind eigentlich Gefühle? In welcher Weise bestimmen sie über unser Handeln? Machen sie uns frei oder eher unfrei? Schreiben Sie an philo@wdr.de. Gundi Große in der Redaktion, Milan Steinbach in der Technik und Jürgen Wiebeke am Mikrofon. Danken fürs Zuhören, wünschen einen guten Abend. Grübeln Sie nicht zu viel.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.